abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Wir haben heute einen ganz spannenden Gast. Es geht nämlich heute endlich mal um Flugmedizin. Wir haben es geschafft, einen richtigen Fliegerarzt für unsere Runde zu finden. Tim ist auch wieder mit dabei. Hallo Tim.
Hallo, grüßt euch.
Und Benjamin Dr. Schaum sozusagen. Dr. Benjamin Schaum, machen wir es so, von der Fliegerarztpraxis in Gelnhausen. Hallo Benjamin, grüß dich.
Benni sagt man in der Regel. Gude aus Hesse. Benni.
Guten Abend. Hallo. Servus, grüß dich. Schön, dass du mit dabei bist. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Uns liegt es ja schon länger auf der Brust sozusagen, dass wir endlich mal einen Experten in Sachen Fliegerarzt sozusagen dabei haben, weil es gibt doch immer wieder viele überraschende Sachen, die sich einfach so entwickeln. Und deswegen habe ich dich einfach mal gefragt, ob du Lust hast, vorbeizukommen. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit. Wie bist du denn jetzt eigentlich dazu gekommen, Fliegerarzt zu werden? Weil das ist ja jetzt auch nicht so was ganz Alltägliches.
Also zunächst mal danke für die Einladung, freut mich sehr. Und ja, vielleicht auch noch danke für die Vorschusslorbeeren, dass ihr jetzt einen Experten dabei habt. Wir sind ja nur zu dritt, oder? Also gucken wir mal, wer jetzt hier der Experte ist. Nee, Spaß beiseite. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich immer. Flugmedizinische Themen sind immer irgendwie spannend, deswegen mache ich es ganz gern. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin selber fürchterlich infiziert mit der Fliegerei. Obwohl ich ja immer sage, das weißt du ja, ne? Ich sage mal, Leute, die Flügel nicht stillhalten können, da weiß man nicht so genau. Also Drehflügler sind mir suspekt. Ich kann nur stillstehende Flügel bedienen. Ich bin seit ich 14 bin in der Segelfliegerei dabei und mein Vater hat mir damals gesagt, also Sohn, du bist jetzt 14, entweder du machst mit 15 deinen Mofa-Führerschein auf eigene Verantwortung, auf eigene Kosten, zahlst Benzin, Versicherung, all das selber, oder aber du entscheidest dich jetzt dafür, heute mit 14 einen Segelflugschein zu machen, den würde ich dir bezahlen und wenn du schaffst, kein Motorrad zu fahren, würde ich dir vielleicht auch noch einen Autoführerschein bezahlen. Meine Ex-Freundin behauptet, es war Erpressung, ich sage, es war eine glückliche Fügung. Ich habe Segelfliegen gelernt, ich habe irgendwann Ultraleichtfliegen gelernt, ich habe irgendwann Motorfliegen gelernt, ich habe irgendwann Kunstflug gelernt und irgendwie ja klebt der Kram in den Genen. Keine Ahnung, es macht mir nach wie vor Spaß und nun bin ich ja irgendwie, mein Vater war tatsächlich auch schon hier hausärztlich tätig und fliegerärztlich tätig. Ich habe das irgendwie alles so miterlebt und habe das auch als sehr positiv empfunden. Die Medizin ist ein tolles Fach. Ich finde, die Hausarztmedizin ist ein tolles Fach. Jetzt kannst du sagen, naja, Hausarzt, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und so. Wir haben ja alle gerade Erkältung. Man kann das mit Krankmeldungen und Überweisungen lösen. Oder man kann sagen, man hat einen Anspruch an die Medizin und man betreibt auch eine gewisse Diagnostik. Man macht Ultraschall, man macht Labordiagnostik, man macht andere diagnostische Verfahren. Ich mache noch Polygraphie. Also so ein paar Dinge, wo man sagt, man kann eigentlich auch was als Arzt und man kann das auch so ein bisschen leben. Und damit ist die Hausarztmedizin auch hochinteressant, weil ich sage immer, bei mir fängt es an, am Haaransatz an, geht über das Augenzucken, über die Sinusitis, die Halsschmerzen, den Herzinfarkt, den Darmverschluss, über Genitalbereichsprobleme in alle Richtungen, was weiß ich, Gelenke, Laufen, Füße, Schlaganfall, alles. Ja, ob es Hämorrhoiden sind, ob es ein Schlaganfall ist, ich muss eigentlich alles können. Und zumindest von allem ein bisschen. Und deswegen ist diese Hausarztmedizin, wenn man sie ernst nimmt und sich wirklich gut damit auseinandersetzt und es auch lebt, ist es eine tolle Sache. Und genau das, daher der große Ausflug, ist auch eine schöne Grundlage für die Flugmedizin, weil wir eben auch da ganzheitlich hinschauen müssen. So bin ich am Ende dazu gekommen, habe gesagt, interessiert mich auch die Fliegerei als Steckenpferd. Und ja, so ganz ketzerisch sage ich auch immer, es ist schön, wenn man in der Praxis so während der Sprechstunde mal auch nochmal was anderes hört als, Herr Doktor, ich habe so Schmerzen. Dann, was fliegst du denn? Wo bist du unterwegs? Wie war der letzte Einsatz und so? Das ist auch mal, eine schöne Abwechslung.
So. Du hast ja eben schon gesagt, du fliegst auch. Was fliegst du denn alles?
Ich sage mal, ich fliege alles, was man mir in die Hand gibt. Also ich habe mal angefangen, wie gesagt, mit Segelflug. Der SPL, wie er heute heißt, früher PPLC, der ruht tatsächlich, weil ich nicht genug fortlaufende Erfahrung habe. Jeder Tag ist gleich lang, nur unterschiedlich breit, sagt ein Kumpel von mir, der ist Architekt übrigens. Ja, ultraleicht bin ich tatsächlich dann Lehrer geworden, weil ich so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen mehr Affinität zum Benzin, weil ich es immer ganz interessant fand zu sagen, ich fliege irgendwo hin, Kumpel besuchen, irgendwo abends noch eine kleine Feier mitmachen irgendwo oder im Flugtag. Ja, und von da aus bin ich zum Motorflug gekommen und was mich immer interessiert hat, war der Motorkunstflug, den mache ich so auch recht gern, habe es tatsächlich mal auch eine deutsche Meisterschaft geschafft und so. Also das macht mir viel Spaß, das heißt, mein Schwerpunkt liegt im Moment im SEP-Bereich, also Single-Engine-Piston, bis 2 Tonnen einmotorig. Und da gerne bei was möglichst nicht so schwer dafür umso PS-lastiger ist. Also im Moment ist mein Lieblingsspielzeug ist eine XR41. Das ist so das Gegenstück zur XR330. Da versuche ich gerade so auch nur annähernd an die Limits zu kommen, die mir das Flugzeug bieten kann.
Wahnsinn. Das können wir im Hubschrauber nicht sagen, dass wir sowas ausprobieren können. Aber ich meine, in der Fläche umso schöner, ja, wenn das geht. Kunstflug geht ja bei uns gar nicht. Gibt's gar keine Lizenz mehr für, ja.
Gibt's aber noch so einen Wahnsinnigen, der das mit so einer EC-135 immer mal macht, oder? Also da war ich ja, schwer, die habe ich einmal live gesehen, zweimal live gesehen. Einmal in Oshkosh, einmal in Tannheim. Und jedes Mal muss ich sagen, ich habe sowieso Respekt vor dem, was ihr könnt, fliegerisch. Aber da war ich noch mal kurz geflasht, wenn das Ding sich so vorwärts überschlägt. Also sag mir nicht, dass Kunstflug nicht geht.
Doch, mit der Bo 105, die haben ja so eine Sondergenehmigung, aber zivil kannst du keine Kunstfluglizenz mehr erwerben. Also wenn du das machen willst. Also,
Entschuldigung, Bo 105, nicht EC-135.
Nicht schlimm, alles gut.
Das ist, bei Drehflüglern bin ich nicht so firm.
Wenn ich Flugzeugnamen aussprechen muss, wird es genauso enden, ja. Ja, du schenkst ja jedes Jahr Tausenden, kann man wirklich sagen, immer wieder das Medical, also schenkst es nicht in dem Sinne, aber ne, dass sie wieder fliegen dürfen. Ich denke mal, das ist ja ein ganz, du siehst da viel Glück, aber wahrscheinlich, wenn es jemanden trifft, auch richtig viel Leid, oder? Also im Sinne
Wir erarbeiten das hart gemeinsam.
Ja,
wir erarbeiten das hart gemeinsam, genau. Tatsächlich waren es letztes Jahr über 1000 flugmedizinische Untersuchungen, da zähle ich aber alles rein. Das sind ein paar wenige Flugbegleiter, die meisten gehen zu ihrem Arbeitsmediziner bei den Airlines. Mhm. Dann sind es relativ, also im Verhältnis etwa 2/3 Privatpiloten, 1/3 Berufspiloten. Und darunter mischen sich noch ein paar Fluglotsen auch. Also ich bin zugelassen für alle Klassen. Habe noch die ehrenvolle Aufgabe erhalten für das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, das BAF, als Medical Assessor tätig zu sein. Das heißt, ich tue in der Behörde dasselbe wie die Leute beim Luftfahrtbundesamt in der Behörde, also die Untersuchungen, die reingeschickt werden, weil irgendwelche Schwierigkeiten auftauchen, die arbeite ich dann innerhalb der Behörde ab mit den Kollegen zusammen. Wir sind zu viert insgesamt, das ist ein sehr schöner Arbeitskreis. Ja, ich habe viel erlebt, in der Flugmedizin erlebst du ganz viel. Das ist so, das hängt einfach damit zusammen, dass Fliegerei eine Leidenschaft ist. Wem erzähle ich das? Also, ihr zwei werdet wissen, wovon ich rede, ihr macht das natürlich beruflich, aber warum entscheidet man sich dafür, für sowas irgendwie teilwahnsinniges. Du kennst das von mir. Immer wenn die Rettungsflieger kommen oder die Polizei, Hubschrauberpiloten, sage ich immer, ich wollte nie in die Berufsfliegerei. Aber wenn ich Berufsfliegerei machen wollen würde, dann wäre es das, was ihr macht. Weil ihr noch VFR beruflich fliegt und weil ihr noch sehr eigenständig entscheidet. Also ich finde, es ist große Leidenschaft dabei. Auch bei den Berufspiloten. Bei den Privatpiloten ist es mit der Leidenschaft so, dass sie manchmal vielleicht dazu verführt, Sorge zu haben, wenn man zum Fliegerarzt geht. Da verführt einen die Leidenschaft. Bei den Berufspiloten ist es nun so, da verführt einen vielleicht auch manchmal die Angst. Denn natürlich ist diese Tauglichkeit immer ein Damoklesschwert. Ne? Hängt der Job dran, das ist klar. Also für die Privatpiloten ist es die Leidenschaft und das Hobby, was dranhängt, das wird manchmal verteidigt mit ich hätte fast gesagt mit Jungfernblut, man entschuldige das, aber in der Berufsfliegerei ist das auch. Also es ist immer ein Gang zum Schafott. Auch wenn ich zu meinem Fliegerarzt gehe, Grüße nach Frankfurt an die Fradox, ja, auch ich gehe dahin und denke mir jedes Mal, Mensch, hast du alles sauber ausgefüllt? Was trägst du da jetzt noch ein? Hast du irgendwas vergessen? Ja, einfach auch, damit der Kollege keinen Ärger bekommt, wenn ich irgendwas in einem, oh scheiße, irgendwie, keine Ahnung was gehabt, habe ich das jetzt eingetragen? Ja, so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt natürlich den Wunsch, dieses Medical zu kriegen. Es gibt immer mal Dinge, die passieren. Und die Frage ist, und das hatte ich lange in einem Vortrag, den ich in der Fluglehrerfortbildung immer mal gehalten habe, es gibt diese Schwelle, wenn der Pilot zum Patient wird. Also wann schiebt sich quasi das gesundheitliche Anliegen einfach auf die Prio-Liste und zwar so weit nach oben, dass man sagen muss, fliegen schön und gut, aber jetzt müssen wir uns erstmal um dich kümmern. Mhm. Das ist so ein Punkt, ich sage auch meinen Fortbildungen auch immer, wenn ich so einen Vortrag halte, wenn ihr einen guten Fliegerarzt habt, zu dem ihr Vertrauen habt, dann ist das eure beste Lebensversicherung und mit dem solltet ihr ehrlich umgehen und dem solltet ihr auch sagen, wenn euch was bedrückt oder bedrängt, wenn es Schwierigkeiten gibt, sonst kann der euch nicht helfen. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja, und so versuchen wir mit dem Piloten ein offenes und ehrliches Verhältnis zu haben und über die Dinge zu reden und zu gucken. Ich versuche das zu erfahren, ich versuche mit dem Piloten darüber zu sprechen und muss dann natürlich mit der EU-Verordnung und den Vorgaben im Hinterkopf auch absortieren. Was ist das für eine Kategorie? Ja? Ist das hier ein Massenanfall von Verletzten, wo ich Triage machen muss, oder ist das ein Schnupfen? Ja? Und wie kann ich das am Ende ins Papier der Behörde verpacken? Also wie kann ich das vertreten? Ist das in Ordnung? Kann das so sein? Oder müssen wir hier doch irgendwie mehr tun, mehr untersuchen, andere Wege gehen? Das ist so der Kampf dabei.
Du hast das schön gesagt. Ich finde das auch sehr wichtig. Ich hatte dir das ja auch beim letzten Termin auch schon mal gesagt. Ich finde, das ist unfassbar wichtig, Vertrauen zu seinem Fliegerarzt zu haben, eine Basis zu haben, weil es einfach wichtig ist, auch über die Probleme des eigenen zu reden. Du hast mir da schon mal sehr geholfen, weil es gab einen Verdacht auf Herzmuskelentzündung und du hast mir lauter Fragen gestellt und ich habe alle beantwortet mit, nö, habe ich nicht, fühle mich nicht schlapp, also alles super. Und du kamst auf die Idee, das kann irgendwie nicht sein, das passt nicht zu dir, Andreas. Und das ist das Gute daran, ja, wenn man so eine Vertrauensbasis hast, hast mich dann zum Spezialisten geschickt und was war, irgendeine Entzündung irgendwo im Körper, aber nichts am Herz, ja, war eigentlich so. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Jetzt gibt's immer wieder die Frage, was muss ich denn können, machen, tun, wenn ich zum Fliegerarzt gehe und ich mache mein erstes Medical und will Pilot werden? Muss ich unfassbar überdurchschnittlich sein oder Benjamin reicht es, wenn man so einfach wie wir ist?
Also ich sag mal so, grundsätzlich ist ja die Gnade der späten Geburt eine gute Voraussetzung. Also junge Leute sind in der Regel gesund. Ja, in der Regel. Wenn sie es zu mir schaffen bis in die Praxis, dann sind sie eigentlich meistens so gesund, dass ich sagen kann, mit 15, 16, wenn sie Segelfliegen anfangen oder irgendwie eine UL-Ausbildung oder vielleicht auch Motorflug 18, 19, wie auch immer, die sind in der Regel gesund. Das ist einfach so. Altern geht mit Krankheit einher, das ist leider auch so. Das ist immer so ein bisschen ein Grenzgang, ja. Und ich versuche den Leuten immer zu sagen, mit 15 sind die Taschen voll, das Gesundheitskonto ist voll und du lebst halt auf Kredit. Ne? Das machst du irgendwann leer. Und jetzt ist die Frage, wie sehr lebst du auf Kredit? Und da bin ich, wir haben alle die Bekannten um uns rum oder die Freunde um uns rum, wo du denkst so, boah, der langt ganz schön zu. Ne? Auf jeder Party ist der, die Tassen hoch vorne dabei und irgendwie kriegt er mehr Falten und mehr Falten. Ja, also jeder hat so seinen Gesundheitscredit quasi, sein Gesundheitskonto und da kann er von abbuchen. Und wenn man sich so ein bisschen, wenn man so ein bisschen auf seinen Körper hört, dann merkt man so, ich sag mal, das ist in unserem Alter, so mit Anfang 40, irgendwann merkt man so ein bisschen, okay, du weißt jetzt, was deinem Körper gut tut und was deinem Körper nicht gut tut. Und wenn du dich daran so ein bisschen hältst und so ein bisschen den Weg gehst und sagst, da nehme ich Rücksicht drauf, dann finde ich, kann man seine Gesundheit auch mit ein bisschen Respekt gut erhalten. Die jungen Leute sind, wie gesagt, in der Regel hochgesund, was totale Katastrophe ist für die Fliegerei. Totaler Ausschlussgrund im Moment noch immer ist zum Beispiel schwere psychiatrische Erkrankungen, ADHS, ist mit Medikation immer noch ein Ausschlussgrund. Ich habe jetzt einen jungen Mann gehabt, weil ich diese Frage immer kriege, führe ich es ein bisschen aus. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der hatte in der Kindheit ein ADHS. Das wurde auch therapiert mit dem klassischen Methylphenidat. Also im Prinzip, die bösen Leute nennen es Apothekenspeed, sind Amphetamine. Das wurde therapiert und der wurde aber immer besser, auch unter dieser Therapie, hat sich auch eine Psychotherapie hingegeben und mit zunehmendem Alter, so in die Adoleszenz hin, wurde das also weniger. Ich habe den vor 3 Jahren oder so gesehen und habe ihm gesagt, solange du Medikamente nimmst, geht es nicht. Das ist auch das Statement vom LBA. Und wenn die Medikamente abgesetzt sind, mindestens 1 Jahr lang, und der kriegt eine Nachuntersuchung von einem psychiatrischen Facharzt und der Facharzt sagt, das ist alles in Ordnung, das ist verwachsen, weil das tut es durchaus mit dem Erwachsenenalter, dann ist er flugtauglich. Und hey, hey, yo, er ist flugtauglich. Ich habe ihm gestern eine Medical ausgestellt. Also das sind so Dinge, die sind wichtig, die können einen abhalten. Ganz große Ausschlussgründe im Moment noch immer ist Typ 1 Diabetes. Ich will nicht zu sehr in die Pathophysiologie gehen. Der Typ 2 Diabetes ist der Altersdiabetes. Das ist der, den man am Anfang erstmal mit Diät und Bewegung und dann im Zweifelsfall mit Tabletten und noch mehr Tabletten und irgendwann später dann mit Insulin therapiert. Der ist unter Umständen, solange kein Insulin gegeben wird, ist der mit einer Tauglichkeit vereinbar. Während der klassische Typ 1 Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse in jungen Jahren durch eine Autoimmunreaktion kaputt gemacht wird vom Körper selbst leider. Also in der Regel bei jungen Menschen ist das so, die kriegen einen Typ-1-Diabetes und die sind vom ersten Tag an insulinabhängig. Und ein primär insulinabhängiger Diabetes ist im Moment noch nicht mit einer Tauglichkeit vereinbar. Dazu ist zu sagen, dass es da einen Draft gibt von der EASA. Das ist im Moment in Arbeit, denn es tut mir leid, wenn ich mal so lange Ausführungen gebe, aber Medizin ist kompliziert. Warum ist das in Arbeit? Man muss sich bewusst sein, die EU-Verordnung, die wir im Moment verwenden, ist die EU-Verordnung 1178/2011 in ihrer Basisversion 2011, das ist 14 Jahre her. Entworfen wurde die vor 20 Jahren. Und in der Medizin erneuert sich das Wissen alle 5 Jahre komplett.
Ach, Wahnsinn.
Vor 20 Jahren war der Typ-1-Diabetes noch ein ganz anderes Thema. Heutzutage hat man Systeme, wo Insulinpumpen angesetzt werden. Das heißt, die Patienten müssen sich nicht mehr dauernd mit einer Spritze stechen, sondern die geben einfach eine Einheitenzahl ein. Eine Dauerkanüle sitzt in der Haut und es wird einfach übermittelt. Und jetzt ist man noch weiter gekommen. Jetzt hat man sogenanntes CGM erfunden. Continuous Glucose Monitoring. Das heißt, man sieht die Leute manchmal im Freibad oder wo, die haben so einen weißen Datenport hier oben drauf irgendwo oder auch unten an der Hüfte. Das ist nichts anderes als ein permanenter Zuckersensor. Und der übermittelt die Daten hier auf so ein Smartphone und sagt mir in derselben Sekunde, wie ist mein Blutzucker? Und jetzt kommt der Clou für die Maschinenbauingenieure unter uns. Irgendwann gibt es den Kontakt zwischen der Insulinpumpe und dem CGM-System. Das heißt, wir haben ein Closed-Loop-System. Das heißt, die Insulinpumpe kriegt von dem Zuckersensor gesagt, ey, hör mal, da ist zu viel Zucker im Blut, schütt doch mal Insulin aus. Ja? Das heißt, man hat im Prinzip ein künstliches Pankreassystem geschaffen, ja? Was schon sehr, sehr zuverlässig funktioniert. Wir haben jetzt Studien gesehen auf der letzten Tagung, in der man sich damit auseinandergesetzt hat, wie diese Insulinpumpen mit Höhe reagieren, mit Höhenunterschieden, weil ja, wir wissen alle, in der Höhe nimmt der Luftdruck ab und diese Insulinpatronen, die stehen unter Druck. Ja, also gibt es dann Dosisschwankungen, wird zu viel Insulin ausgeschüttet und so. Das ist im Moment in Untersuchung. Da gibt es ganz viele gute Studien, die aber ganz gute Ergebnisse gezeigt haben. Das heißt, kurz zusammengefasst, es ist Licht am Horizont für die Typ-1-Diabetiker zu sehen. Also da ist was im Kommen, das kann ich jetzt schon soweit sagen. Im November diesen Jahres gibt es dazu ein endgültiges Statement von der EASA.
Also oh, das, interessant, das ist schnell.
Ja, das ist in Arbeit. Man muss natürlich dazu sagen, in anderen Ländern, gerade die FAA vorneweg und auch in England, glaube ich, gibt es also tatsächlich auch schon Pilotprojekte, wo Piloten mit Typ-1-Diabetes fliegen, auch beruflich.
Ah ja,
das wird quasi beobachtet im Moment. Und auch da holten wir natürlich Daten raus. Ganz kurz nochmal auf die No-Gos zurückzukommen. Leider, leider, leider ist ein Krampfleiden. Also Krampfanfälle sind ein Ausschlusskriterium. Und
Benjamin, ganz kurz dazu, auch wenn ich nur einmal einen im Leben hatte, zum Beispiel als Kind, oder wenn man es regelmäßig hat?
Da gilt die Regel, einen Schuss hat jeder frei.
Okay.
In der Kindheit sind das sehr oft Fieberkrämpfe, sogenannte Fieberkrämpfe. Das sind keine Epilepsien. Wird dann relativ aufwendige Diagnostik betrieben und wenn die durch ist und man nachweisen kann, dass da kein Epilepsiepotenzial da ist, man mindestens 5 Jahre anfallsfrei ist ohne Medikation, dann kann man das Ganze nochmal neu bewerten.
Ah ja, okay.
Aber wenn man unter Medikation steht, unter antiepileptischer Medikation und Epilepsie bekannt ist, ist das ein sicherer Ausschlussgrund. Alles andere ist, sagen wir mal, Bewertungssache. Da gibt es keinen so einen harten Cut. Ne? Das ist so. Was ich noch sagen kann, ist Einäugigkeit, also funktionelle Einäugigkeit, ein Auge, was blind ist, nicht vorhanden oder so schlecht sieht, dass es quasi funktionell als einäugig gelten würde, wäre als Berufspilot bei der Erstuntersuchung ein Ausschlusskriterium. In der Folgeuntersuchung, wenn ich also schon Berufspilotenerfahrung habe und eine gültige Lizenz, wäre das kein Problem.
Ach, das ist ja interessant.
Also das ist dann machbar. Mit, wenn, wichtig, wenn das verbleibende Auge 100% erreicht.
Ja? Ah, und okay. Das geht ja auch mit einer Brille dann auch, oder?
Das geht auch mit einer Brille, ja. Corrected or uncorrected, so steht es in der EU-Verordnung.
Ja. Das ist ja verrückt, weil also ich habe irgendwann mal gehört, dass dir dann das räumliche Sehen auch abhanden geht, wenn du nur noch ein funktionierendes Auge hast.
Ich darf meinen meinen Freund Heiko Wassel zitieren, das räumliche Sehen ist eine, ja, eine Illusion. Ja. Dein räumliches Sehen erstreckt sich auf den sogenannten Horopterkreis. Was ist ein Horopterkreis? Du hast zwei Augen. Und du wirst wissen, wenn dir jemand nahe kommt, also wenn ich jetzt nah an die Kamera gehe, dann seht ihr auch, dass ich schiele. Ne? Mhm. So, und wenn ich da weggehe, hört das Schielen so ein bisschen auf. Was passiert da? Ich fokussiere diese Kamera und je näher ich der Kamera komme, desto mehr muss ich meine Augen zusammenschieben, damit ich die Kamera auf den Punkt sehe. Jetzt ist es so, wenn wir ein Objekt weit genug von uns weg haben, dann lassen sich die Blickwinkel oder lässt sich der Blickwinkel nicht mehr so schieben, dass die Augen quasi einen Punkt anfokussieren können. Es geht irgendwann nicht mehr. Du kommst außerhalb dieses Horopterkreises, stellst du deine Augen quasi auf unendlich. Das heißt, dein Horopterkreis, ziemlich genau sechs Meter, Heiko, verprügel mich, weiß ich nicht, als Augenarzt in Gießen übrigens, ganz vieler Kollege, von dem ich ganz viel gelernt habe in meiner Ausbildung. Also das heißt, wenn du mehr als 8 Meter weg bist, dann ist räumliches Sehen eine Illusion, sonst nichts. Ja? Und du hast grundsätzlich recht. Es ist so, wenn du ein Auge zuhältst, wir hatten mal eine Katze, deswegen konnte ich das lernen, und die hatte ganz im jungen Jahr ein Glaukom. Das heißt, die musste das Auge leider ausgebaut kriegen, weil das sonst geplatzt wäre. Das hat sich aufgestaut. Und die hat dann, wenn sie vor dir saß, ihr seht das jetzt in der Kamera, dann hat die den Kopf so rauf und runter genommen, immer so getaucht. Was hat die gemacht? Die hat versucht, Objekte sich voreinander bewegen zu sehen, so ein Kulissenphänomen herzustellen. Und dieses Kulissenphänomen hilft ihr, abzuschätzen, wie weit ist die Entfernung von den Dingen. Und das ist das mit der Einäugigkeit, man kompensiert das ziemlich gut. Ja?
Okay.
Und wenn du im Cockpit erfahren bist, kannst du das kompensieren, das geht. Ja?
Was, Thema Ohren, wie sieht's damit aus? Ist ja auch wichtig.
Hörgeräte müssen suitable for aviation purposes sein, ja. Also auch da sollte, jetzt müsste ich meine EU-Verordnung zücken, nicht ohne meine Bibel. Soweit ich weiß, ist eine Schwerhörigkeit bei einer Klasse 1 auch nur dann akzeptabel, wenn sie im Bereich des Berufslebens dazu kam. Aber eine Schwerhörigkeit, die kompensiert ist, ist zulässig. Also man kann Hörhilfen verwenden, das funktioniert, die gibt's. In der Regel haben wir ja eine Hörhilfe auf dem Kopf. Also ein gutes Headset ist die beste Hörhilfe. Ob es jetzt Lightspeed oder Bose oder David Clark ist.
Das ist natürlich guter Satz. Das ist eine Hörhilfe. Das
ist eine Hörhilfe, na klar. Ja. Damit du in deiner lärmigen Umgebung richtig hörst. Das ist eine Hörhilfe und die ist gut. Und die kann vieles kompensieren. Und ich empfehle den Leuten immer nach Möglichkeit unter dem Headset kein Hörgerät zu tragen, weil die können das Headset so laut stellen, das ist wie ein Hörgerät, das funktioniert. Ja, auch da ist die Technik extrem weit fortgeschritten. Ja, also das funktioniert auch gut. Ist auch nicht zwingend ein Ausschlussgrund. Absolute Taubheit, ich müsste mich jetzt aus dem Fenster lehnen, ist aber, glaube ich, dann doch ein Ausschlussgrund. Ja.
Interessant, oder? Also das hätte ich jetzt alles nicht gedacht, was du erzählt hast. Gut, Diabetes, da hat man schon mal drüber unterhalten, aber mit der Einäugigkeit und dem Hörgerät, Wahnsinn. Ja.
Also das, ich finde, an der Stelle sieht man, dass die Medical Expert Group, also die Spezialisten von der EASA, sich wirklich mit den Dingen auseinandergesetzt haben. Und das ist so ein Attribut, was ich an der EASA sehr schön finde. Ihr oberstes Ziel ist Aviation Safety. Ja, also sie wollen, dass sicher geflogen wird, aber sie wollen auch Möglichkeiten machen. Also sie wollen dafür sorgen, dass es den Leuten möglich gemacht wird. Und da haben sie sehr viel geschafft. Und da muss ich sagen, ist die EU-Verordnung, natürlich ist es immer ein kleines bisschen Auslegungssache. Das liegt an jedem, der damit arbeitet. Aber ich finde, die EU-Verordnung gibt uns schon auch viele Möglichkeiten.
Wo du jetzt die Einäugigkeit hattest, wir bei uns bei der Polizei, wir haben ganz lange gesagt, wir stellen keine Brillenträger ein. Sind wir jetzt von abgewichen, aber auch früher hatten wir immer das Problem, dass die Leute dann angefangen haben, sich die Augen lasern zu lassen. Und da erreichen uns auch immer noch viele Fragen. Ich habe dann natürlich nur so ein, ganz wenig Wissen drüber, aber vielleicht kannst du mal was bezüglich Vernarbung, wie lange man warten muss, welchen Kontrollen das eventuell unterliegt.
Ja, so ein klassischer Achtung, Achtung, Achtung Punkt. Ja. Also, Grundsatz. Augenlasern ist kein Ausschlussgrund. Punkt 1. War eine ganze Zeit lang so, ist kein Ausschlussgrund. Warum lasse ich mich lasern? Weil ich dieses Nasenfahrrad nicht im Gesicht haben will, ja, weil es mich stört oder weil ich mit Kontaktlinsen nicht klarkomme. Okay, akzeptabler Grund. Wichtig, zwei Dinge, die man wissen muss. Erstens, insbesondere bei hochkurzsichtigen Menschen hängt das damit zusammen, dass der Augapfel zu kurz ist. Wir hatten das vorhin mit dem Horopterkreis und dem Fokussieren. Die kriegen den Punkt der maximalen Schärfe nicht auf der Netzhaut abgebildet, weil der Augapfel zu kurz ist. Das bedeutet, selbst wenn ich jetzt den lichtbrechenden Apparat ändern lasse, indem ich die Hornhaut dünner mache oder verändere, wie auch immer, und auch keine Brille mehr tragen muss, ändert sich die Situation des Augapfels nicht. Das heißt, wir Mediziner sagen, die zugrunde liegende Pathologie der Kurzsichtigkeit wird nicht verändert. Das bedeutet, ich brauche dann zwar keine Brille mehr, aber zum Beispiel eine sogenannte RXO-Auflage, das heißt, ich muss alle 5 Jahre zum Augenarzt oder vielleicht öfter, wie auch immer, was mir der Pflegearzt auferlegt hat, was in der EU-Verordnung drinsteht bei hochgradiger Kurzsichtigkeit, die wird bestehen bleiben. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Pathologie des Augapfels ja weiter besteht und die auch weiter ein Risiko dafür bildet oder dafür gibt, dass man zum Beispiel eine Netzhautablösung erleidet. Hochkurzsichtige mit 6, 7, 8 Dioptrien, wie auch immer, 5, 6, 7 Dioptrien, haben ein ganz hohes Risiko, später eine Netzhautablösung zu kriegen. Nur weil ich die Hornhaut verändert habe, ändert sich dieses Risiko nicht. Das heißt, eine Auflage werde ich nicht los. Ja? Was ich loswerde, ist die Brille. Ja, das ist richtig. Ich persönlich, nicht Brillenträger, rate in der Regel Piloten vom Lasern ab. Warum tue ich das? Bei hochgradigen Kurzsichtigkeiten oder hochgradigen Brechungsfehlern kann das sehr gut helfen. Da würde ich auch sagen, ja, vielleicht macht es Sinn, weil die Leute ohne Brille oder wenn ihnen eine Kontaktlinse mal aus dem Auge gepustet wird oder so, ja, sind die schon ganz schön blind. Ja, aber man darf nicht vergessen, das ist ein Eingriff an der Hornhaut. Da wird also ein Stückchen Hornhaut aufgemacht, da wird unten drunter weggelasert, dann wird das wieder abgedeckt mit einem LASIK-Verfahren. Und es ist immer möglich, dass sich eine Narbe bildet. Und diese Narbe wird für immer bleiben. Das bedeutet, ich habe ein Risiko, dass mein Visus hinterher einfach auch mit einer Brille oder einer Kontaktlinse oder welchem Hilfsmittel auch immer nie mehr 100% sein wird. Nie mehr. Und dieses Risiko unterschreibe ich, wenn ich in die OP gehe. Mhm. Und wir waren vorhin bei diesem Damoklesschwert, ne? Berufspilot, Karriere, Haus, Baum, Kinder, was auch immer, ja. Das muss man sich gut überlegen. Ja, das ist eine Operation, ne?
Das stimmt. Dazu haben wir nämlich auch eine Frage bekommen. Und zwar hat sich jemand die Augen lasern lassen, hat jetzt diesen RXO-Eintrag, den du erwählt hast, und muss jetzt alle 5 Jahre zu einer Augenuntersuchung. Und er hatte aber noch nie. Ja, er hatte noch nie eine Nachuntersuchung und ihn würde es interessieren, was diese Untersuchung alles beinhaltet, ob das vergleichbar ist mit der Erstuntersuchung oder ob da weniger gemacht wird oder macht das der Fliegerarzt oder muss er dazu in Aero Medical Center oder muss er halt zum Spezialisten, Augenarzt, sowas, ne?
Also, RXO ist eigentlich eine Auflage, die ausschließlich in der Klasse 1 existiert. Die gibt's in der Klasse 2 nicht. Das Luftfahrtbundesamt schlägt sehr aktiv den Fliegerärzten vor, doch auch Klasse 2 Piloten mit mehr als 3 Dioptrien mal schnell ein RXO einzutragen. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Ich hatte also jetzt so eine E-Mail, wo drin stand, wir empfehlen Ihnen den Piloten, der hatte irgendwie minus 2,75 und einen Astigmatismus, also einen Zylinder von minus 1,5 oder minus 2,5, wie auch immer, hat das LBA geschrieben, wir empfehlen Ihnen, den Piloten in RXO einzutragen. Ich habe gesagt, okay, dann nennen Sie mir doch bitte die Gründe für Ihre Empfehlung, denn der Pilot ist Klasse 2, das heißt, die Auflage gibt es in seiner Klasse nicht. Ich erteile ihm also eine Auflage, die es eigentlich nicht gibt. Oder aber ich widersetze mich der Empfehlung meiner Lizenz, also meiner aufsichtführenden Behörde. Jetzt bringen Sie mich in eine Pattsituation. Ich würde Sie bitten, mir zu erläutern, warum Sie das gerne möchten. Die Antwort war leider nur, es ist nur eine Empfehlung. Sie können als Fliegerarzt jederzeit eine Auflage erteilen, wenn Sie es für richtig halten. Wie auch immer, es ist so, RXO gehört eigentlich in die Klasse 1. Punkt 1. Das heißt, der Kollege, der da geschrieben hat, wird vermutlich Berufspilot sein. Punkt 2, wenn er eine Laseroperation gemacht hat, dann hat er in seinem Leben mindestens bereits 2 augenärztliche Untersuchungen hinter sich, nämlich die bei der Erstuntersuchung. Die kennt ihr, das ist das Ding, was auf dem augenärztlichen Formular, da steht drauf augenärztlicher Untersuchungsbericht. Das ist das Ding, das wird dann ausgefüllt, da kriegt man diese bunten Zahlen vorgelegt und muss diese Punkte klicken und muss, was muss man noch alles, ich war ja auch gerade beim Fliegerarzt, naja, die Nummern lesen und so ein Kram. Und so. Also diese klassische Augenarztuntersuchung, wie sie vom LBA gefordert wird, für die Erstuntersuchung. Und wenn er sich hat operieren lassen, müsste er eigentlich nochmal beim Augenarzt gewesen sein, denn in der EU-Verordnung steht drin, nach Chirurgie, nach Augenchirurgie muss ein zufriedenstellender Augenarztbericht vorgelegt werden. Das ist derselbe, wie er ihn bei der ersten Untersuchung in die Hand bekommen hat. Und genau den muss er im Rahmen einer RXO-Untersuchung auch wieder, also eine RXO-Auflage auch wieder ausfüllen lassen. Das heißt, alle 5 Jahre geht er zum Augenarzt, gibt dem Augenarzt diesen Befundbericht, der Augenarzt füllt den aus, also macht die Untersuchung, füllt den aus und den bringt er wieder mit zu seinem Fliegerarzt. Der Fliegerarzt darf diese Untersuchung nicht machen, das ist eine Augenfacharztuntersuchung.
Okay.
Wichtig ist, dass halt jedes Mal dieses LBA-Formular verwendet wird.
Interessant, ja.
Achso, und Wahnsinn. Klassiker, ne? Du sagtest, er hat die Augen gelasert bekommen, aber er hat seine RXO-Auflage noch. Der wird die behalten. Das geht nicht anders, weil die Pathologie des Augapfels ist nicht verändert worden. Die kann man nicht verändern. Das ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Er hat jetzt keine minus 5 Dioptrien mehr, er hat jetzt vielleicht noch minus 0,25 oder so, aber das RXO wird er leider nicht los.
Okay. Interessant, siehst du mal. Weil ganz viele ja denken, ach, ich gehe lasern, ne? Und ja, sehr spannend, Benjamin. Ich muss echt sagen, ich lerne gerade sehr viel dazu. Also vielen Dank.
Die Brillenauflage, ne? Es kann durchaus sein, dass er die Brillenauflage los wird. Ja, dass er vorher eine VDL drinstehen hat, also eine Distance Limitation, Visual Distance Limitation, die wird er los. Aber die RXO-Auflage, dass er alle 5 Jahre zum Augenarzt muss, die bleibt bestehen. Das ist so.
Okay.
Das ist gut zu wissen. Das Spannende an dem Kram, ne? Das ist so ein bisschen, man muss überall hingucken, ja.
Okay, springen wir eine Station tiefer von den Augen zum Herz. Wir hatten es eben schon mal kurz im Vorgespräch, da hast du das ganz toll erläutert. Ich sage das nochmal für alle, und zwar geht es darum, wenn jemand mit einer selten angeborenen Herzrhythmusstörung dann irgendwann in ein Kammerflimmern geriet und aufgrund dessen einen Defibrillator implantiert bekommen hat, wie sieht's mit der fliegerischen Karriere aus? Hat er Chancen, jemals wieder beruflich fliegen zu können oder überhaupt wieder fliegen zu können?
Das ist vorhin so schön gesagt. Er hat ein AICD bekommen, ein Automatic Implanted Cardioverter Defibrillator Device. Das ist so ein, ich habe das erklärt, das kennen wir alle aus House of God oder Grey's Anatomy. Die Pads aneinander reiben und ja, das ist das, was man da implantiert bekommt. Was passiert da? Kammerflimmern, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ich bin meinen Erklärungen immer sehr ausführlich, aber ich denke immer, Medizin ist was zum Anfassen sein muss, wenn man es verstehen will. Das Herz pumpt ja so brav vor sich hin, die Kammern schlagen, also so im Rhythmus, ne? Das kennt man, man hört das auch, kennt man auch aus Dirty Dancing zum Beispiel, ja? Die Älteren unter uns kennen es aus Dirty Dancing. So, und wenn es mal nicht mehr gegangen macht, sondern noch vor sich hin blubbert, also nur noch vor sich hin zappelt, das nennt man Kammerflimmern. Was passiert beim Kammerflimmern? Dieses Herz ist sehr, sehr, sehr vital, das ist voll am Leben. Nur irgendein Grund, warum auch immer, führt dazu, dass dieses Herz anfängt, in dieses Kammerflimmern zu kommen. Das führt zu einem sogenannten hämodynamischen Kreislaufstillstand. Das heißt, dieses Herz tut zwar noch etwas, aber es tut nichts mehr, was dazu führt, dass der Blutfluss weitergeht. Das heißt, der Blutfluss bleibt stehen und ja, dummerweise hat unser Gehirn so gar keine Sauerstoffreserven. Also unser Gehirn hat keine Reserven für Glucose, für Zucker und keine Reserven für Sauerstoff. Das heißt, wenn wir eins von beidem abstellen, dann geht der Zentralprozessor in Standby. Das nennt man Bewusstlosigkeit. Die Schwierigkeit ist bei dem Kammerflimmern, wenn das nicht unterbrochen wird, das Herz versorgt ja auch sich selbst nicht mehr mit Sauerstoff in diesem Moment, weil das tut es durch einen normalen Herzschlag. Direkt oben an der Aorta sind die Herzkranzgefäße. Direkt von da wird mit der Windkesselfunktion das Herz rückwärts mit Blut versorgt. Und wenn es nur noch flimmert, Kammer flimmert, dann versorgt es sich auch nicht mehr selber mit Blut. Das heißt, dieses Ding ist limitierend. Also aus dem Kammerflimmern heraus geht es irgendwann in völligen, sogenannte Asystolie, in einen völligen Stillstand und dann ist der Patient tatsächlich tot. Ich hatte das vorhin gesagt, das sind die Menschen, die morgens einfach nicht mehr aufwachen und es nicht merken. Ja, das ist der sogenannte plötzliche Herztod. Diese Leute werden keine Sauerstoffreserve im Gehirn, kein Kreislauf mehr, schlagartig bewusstlos. Und da gibt es nun diesen implantierbaren Defibrillator. Fibrillating ist das Kammerflimmern. Defibrillating heißt einmal draufbraten. Da gibt's einmal einen und mit diesem Schlag kommt das Herz wieder in Rhythmus. Und dann schlägt es wieder nochmal. Das funktioniert tatsächlich. Das ist für diese Menschen ein Lebensretter. Das Problem ist aber, jemand, der so ein AICD-System implantiert bekommen hat, der hat das mit einem guten Grund bekommen. Der hat es allein mit dem Grund bekommen, dass er in diese Situation kommen kann. Das wird vorher sehr gut überprüft und quasi ausgemessen, elektrophysiologisch. Und ja, es ist nun mal so, Bevor er den lebensrettenden Schock bekommt, wird er halt erstmal bewusstlos. Entweder ein bisschen oder ein bisschen mehr oder ein bisschen viel, aber er wird bewusstlos. Und keiner von euch möchte einen bewusstlosen Pilot im Cockpit haben. Und deswegen ist leider ein AECD ein Ausschlussgrund für eine pflegeärztliche Tauglichkeit. Wichtig, ganz wichtig an der Stelle, klar zu differenzieren vom Herzschrittmacher. Das ist was anderes. Ein Herzschrittmacher kann auch eine AECD-Funktion haben, da gibt es kombinierte Geräte, aber ein Herzschrittmacher führt nicht unbedingt und zwingend zur Untauglichkeit. Hier ist der Begriff der Schrittmacherabhängigkeit differenziert oder definiert. Jeder Kardiologe rauft sich die Haare dabei, aber es steht halt nun mal so in der Verordnung. Das bedeutet, ein Herzschrittmacher kann man bei manchen Patienten abschalten. Die werden dann langsamer, ja, und also bradykard, aber sie werden nicht direkt bewusstlos. Und in dem Moment, wo sie eben nicht schrittmacherabhängig sind und den Schrittmacher quasi nur ganz im Hintergrund brauchen, können sie damit auch flugtauglich sein. Also differenzieren, ein AECD, so ein Schockgerät, macht definitiv fluguntauglich, ein Schrittmacher nicht zwingend.
Okay.
Ausführlich, aber verständlich, hoffe ich.
Ja, ja. Absolut verständlich. Ich finde, du machst das sehr gut mit der Verständlichkeit.
Okay. Wirklich sehr interessant. Jetzt hast du ja manchmal auch Patienten, wo es einfach nicht klar ist, weißt du? Also du kannst nicht sagen, okay, dem gebe ich jetzt ein Medical, du willst aber auch nicht, dass er es verliert. Jetzt musst du das Luftfahrtbundesamt mit einschalten. Wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Dauert sowas sehr lange? Ich habe dazu ja auch viele Artikel in letzter Zeit gelesen, das wissen aber die anderen nicht. Benjamin, wie läuft sowas denn dann ab, wenn das LBA mit drin hängt?
Also per se
muss man sich schon mal zurück.
Ja, ich hole Tiefluft, sagen wir mal so. Aber das brauche ich nicht, dass ich immer Tiefluft hole. Man muss den Prozess verstehen. Mhm. Ich bin das Auge, das Ohr, die Hände quasi. Ich bin der verlängerte Arm des LBAs. Ich bin draußen im Einsatz, am Einsatzort derjenige, der für das LBA den Piloten sieht. Das heißt, das LBA wird niemals einen Piloten medizinisch selbst sehen. Alles, was an Untersuchungen gemacht werden muss und was an zusätzlichen Untersuchungen eingebracht werden muss, muss ich übernehmen. Das bedeutet auch, wenn ich sehe, hier ist jetzt ein grenzwertiger Befund, ja, also zum Beispiel Thema Schrittmacher, er hat jetzt einen Schrittmacher bekommen, ja, ist der Schrittmacher abhängig oder nicht? Gut, dann muss ich also mit dem Kardiologen Kontakt aufnehmen, muss dem mein Problem schildern und muss sagen, und von dir hätte ich jetzt gerne einen ausführlichen Befundbericht dazu, was hat er für eine Erkrankung, was steckt da dahinter, wie, und so die restlichen, gibt es noch ein paar Eckbedingungen, die man auch erfüllen muss. Ich muss also schon mal mich darauf vorbereiten, alle Befunde, die notwendig sind, um diesen Fall zu beurteilen, beizuschaffen. Als Fliegerarzt mit einigermaßen Erfahrung weiß ich, was gebraucht wird. Das LBA hat tatsächlich auch so einen kleinen Leitfaden rausgegeben, bei welchen Erkrankungen was gebraucht wird. Und dann erfolgt folgender Vorgang. Es wird unterschieden zwischen der Konsultation, das ist in der Klasse Lappel und Klasse 2. Also bei den Privatpiloten ist es die sogenannte Konsultation. Da konsultiere ich das LBA. Dabei kann ich bereits einen Vorschlag machen, wie ich den Probanden tauglich schreiben würde. Oder aber in der Klasse 1 geschieht die sogenannte Verweisung. Das heißt, ich gebe die Akte, ich fasse die Akte zusammen, besorge alles, was wir brauchen, was das LBA brauchen wird, mutmaßlich, um den Fall zu beurteilen, und übergebe diese Akte dann mit einem Verweisungsschreiben, in dem ich kurz die Sachlage erläutere, die Punkte der EU-Verordnung anführe, in denen diese Problematik abgearbeitet wird. Und das gebe ich also als Paket dann ans LBA. De facto ist es so, wir alle, der oberste Arzt beim LBA und der kleinste Fliegerarzt hier draußen, wir alle arbeiten nach derselben EU-Verordnung. Das heißt, mit ein bisschen Erfahrung kann ich eigentlich da reingucken und sagen, das oder das wird dich wahrscheinlich erwarten. Die oder die Auflage ist zu erwarten. In der Regel ist es so, dass die Konsultationen und die Verweisungen, sagen wir mal so, erfahrungsgemäß ist es so, bis ich alles zusammen habe und ans LBA schicken kann, vergeht eine Zeit, also beispielsweise nach einem Herzinfarkt. Das ist ein ganz klassisches Beispiel. Jemand hat einen Herzinfarkt, kriegt Stents, also die Gefäße werden aufgeweitet, das ist alles wieder durchblutet, der ist wieder fit. 6 Monate nach diesem Eingriff kann ich eine kardiologische Nachuntersuchung machen, alle weiteren Untersuchungen, die ich brauche, eine Stressechokardiographie und so weiter und so fort, kann das Paket zusammenpacken und ans LBA schicken. Und dann wird das LBA diesen Fall beurteilen. Das nennt man eine Konsultation oder auch eine Verweisung im Fall der Klasse 1. Und diese Konsultation respektive Verweisung dauern im Moment so, naja, wenn es richtig schnell geht, 3-4 Monate. Wenn es richtig blöd läuft, 6 Monate plus. Das ist so. Auskunft vom LBA dazu ist, man hat zu wenig Personal. ich habe mich da selber ein bisschen mit befasst. Ich hatte mich tatsächlich auch mal beim LBA beworben als Medical Assessor, weil ich ja beim Bundesaufsichtsamt schon dabei bin und da die Arbeit eigentlich viel Spaß macht. Die Voraussetzungen sind ein bisschen anders. Es sind Behörden, jede lebt das so für sich aus, wie sie das will. Und die Schwierigkeit ist, dass beim LBA halt einfach leider nicht besonders viel Geld zur Verfügung steht, um Medical Assessoren anzustellen. Mhm. So habe ich das erlebt. Also es fehlen schlichtweg die Mittel, um weiteres Personal einzustellen. Man hat jetzt Personal gefunden und auch eingestellt. Da sind aber halt auch Leute dabei oder ärztliche Referenten dabei, die eben noch keine Fliegerärzte sind. Mhm. Diese Qualifikation halt auch erst erwerben müssen und dann quasi zuarbeiten, den bereits im Dienst befindlichen Medical Assessoren und so, die Prozesse beschleunigen können, aber letztendlich, ohne diese Kollegen abqualifizieren zu wollen, das sind Auszubildende an der Stelle. Und also dem LBA fehlt Personal, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass die Grundsituation dahinter ganz einfach ist, dass eine Menge finanzielle Mittel fehlen, um das LBA so aufzustellen, wie es sein müsste. Und ich weiß, dass das immer wieder ein Thema ist. Das ging von der Europa über die entsprechenden Anwälte, über die Verbände bis zum Bundesverkehrsministerium. Aber die haben ja bekanntlich gerade andere Probleme. Ja. Von daher ist es, ja, so ist die Aussage uns gegenüber ist, dass es eben sehr lange dauert, weil man so viel zu tun hat. Die Bitte vom LBA an alle Kollegen ist, dass man diese Fälle gut vorbereitet, ja. Weil was natürlich zur Verzögerung führt, ist, wenn ich jetzt sage, ich habe hier den Kardiologenbefund und dann fehlt da ein Langzeit-EKG und dann fehlt da ein Stress-Echokardiogramm, was man aber einfach schon weiß, dass man es brauchen wird. Das heißt, es dauert, bis der Fall gesichtet wird. Dann sichtet ein Assessor den Fall, fängt den an, merkt, oh Mann, da fehlt aber noch das und das. Dann schickt er eine E-Mail raus, es fehlt uns das und das, ja, und legt das wieder zur Seite. Und dann fängt er was anderes an. Und das ist für die Assessoren, das kenne ich aus meiner eigenen Tätigkeit, extrem lästig, wenn man die Fälle immer wieder von vorne anfangen muss, weil man muss sich da reinarbeiten. Das ist viel Arbeit, man muss da wirklich viel Hirnschmalz investieren, wenn man so einen Fall abarbeitet, weil man wirklich alle Paragraphen durchgehen muss und gucken, was machbar ist und was alles erfüllt ist. Deswegen ist die Bitte vom LBA, dass eben alle, dass die Befundlage, die Befunddecke dicht ist, dass alles da ist, was man braucht, das beschleunigt das Verfahren und dass man eben vielleicht auch schon selber mal drüber nachgedacht hat im Bereich der Konsultation, dass man sagen kann, so oder so würde ich einen Lösungsweg sehen. Wobei ich sagen muss, der wurde nicht so oft eingeschlagen.
Okay. Wäre es schlau zu sagen, pass mal auf, man gibt euch ein bisschen mehr Verantwortung, weil ihr ja wirklich die, ich sag mal, ihr seid draußen im Leben, ihr seid die, die vor Ort sind, die wirklich richtig mit den Leuten zusammenarbeiten. Man gibt euch ein bisschen mehr Verantwortung und könnt da viel mehr selber entscheiden. Dadurch entlastete sich das LBA und ja, wäre doch eigentlich einfacher, oder?
Ja, die Frage ist juristisch etwas schwierig zu beantworten und da muss ich mal wieder eine Lanze fürs LBA brechen, was ich durchaus ab und zu auch tue. Es ist so, dass die EU-Verordnung verschiedene Vorgaben macht. Andere Länder, andere Sitten, andere Behörden sagen, nur das entscheiden bei uns die AMEs. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Die Frage ist, wo könnte man das LBA entlasten, indem man mehr Verantwortung an die AMEs abgibt? Bei den Konsultationen ist es schlichtweg nicht möglich. Der Verlauf muss so laufen. Aber was zum Beispiel gemacht werden kann, ist, wenn ich jetzt du kommst jetzt zu mir und ich merke, okay, du hast jetzt leider so und so viele Dioptrien, du musst jetzt eine RXO-Auflage bekommen. Wie läuft das ab? Du kriegst an dem Tag kein Medical. Ich muss nämlich eine E-Mail ans LBA schreiben und sagen, ich übermittle Ihnen jetzt den Augenarztbefund. Hier können Sie sehen, der Proband wird eine RXO-Auflage brauchen. Bitte erstellen Sie eine RXO-Auflage und geben Sie mir die frei. Da muss ein Sachbearbeiter beim LBA diesen Augenarztbefund prüfen, muss die RXO-Auflage machen, freigeben und mir zurückschicken. Und so weiter und so fort. Ja, das sind Prozesse, da hat zum Beispiel das Bundesaufsichtsamt ganz klar gesagt, die Auflage könnt ihr selber vergeben. Ihr könnt diesen Befundbericht lesen und ihr könnt in der EU-Verordnung nachlesen, dass dann ein RXO vergeben werden muss und wir erwarten von euch, dass ihr das tut. Punkt. Wir machen ja Stichprobenverfahren. Also eine meiner Hauptaufgaben beim Bundesaufsichtsamt ist, dass ich wöchentlich Stichproben zugeschickt bekomme. Jede x-te Untersuchung von einem Fliegerarzt wird beprobt, die gucke ich mir an und schaue dann durch, ob er alles richtig gemacht hat. Und wenn nicht, gebe ich eine Beanstandung raus, dann wird es korrigiert und dann wird die Akte abgelegt. So läuft das bei uns. Das heißt also, es gibt ein Qualitätsmanagementsystem, ein Auditsystem Und so könnte man sagen, wir beproben das auch und verlassen uns darauf, dass unsere Fliegerärzte diese Kompetenzen, die ihnen gegeben werden können, das können sie, durchaus auch richtig nutzen. Ja? Eintragen einer Lesebrille zum Beispiel ist so ein Ding, eine Lesebrille, ja, ich habe Falten auf der Stirn, ja, jeder kriegt irgendwann Falten auf der Stirn, das ist so. Und jeder kriegt halt irgendwann auch eine etwas starrere Linse, das ist auch so. Das ist, wenn du in die Physiologie gehst, in die Lehre in der Medizin, ist eine Altersweitsichtigkeit, ist keine Krankheit. Das ist eine altersphysiologische Veränderung. Das ist ganz normal, ja, dass der Hubschrauber irgendwann dreckig ist, dass die Rotorblätter irgendwann geputzt werden müssen. Das ist abnutzungsbedingt. Das ist keine Krankheit. Warum muss ich jetzt ans LBA schreiben, um darum zu bitten, dass ich dem Piloten eine Lesebrille eintragen darf? Wenn der beim Augenarzt war und der Augenarzt auch schon gemessen hat, ich neue Dioptrienwerte habe und da drin steht, das wären so Dinge, wo ich sagen würde, da könnte sich das LBA ganz viel Arbeit sparen, um mehr Zeit zu haben, diese Konsultationen und Verweisungen abzuarbeiten. Das wäre so, jetzt mal so ganz rookie-mäßig von ganz unten raus, mein Vorschlag zu sagen, die Kompetenzen, die könnten sie uns zugestehen. Ich glaube, das können wir gerade so, ja. Und ich glaube, da könnten sie Arbeit sparen, weil das sind ja Unmengen von Fällen, die da tagtäglich
eben, als LBA. Eben. Wir werden alle ansonsten, älter, ganz viele Piloten auch.
Ja, ne? Und sehr viele Kleinigkeiten. Ja. Ja. Und viele solcher Dinge könnten wir übernehmen. Ja. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, die Konsultations- und Verweisungsentscheidungen, die kann man uns nicht delegieren. Das geht rechtlich nicht und das ist auch in Ordnung so. Das sieht die EU-Verordnung so vor und da kann man uns nicht mehr Bewegungsspielraum geben. Das ist so.
Aber das heißt, wenn ich jetzt eine Lesebrille brauche, dann darf ich erst mal ein paar Tage, Wochen, Monate nicht fliegen, nur weil dieser Eintrag eben erst nochmal geprüft werden muss.
Hier kommt wieder die Lanze fürs LBA, die kurz geknickt wird. Wenn ich ans LBA schreibe und sage, der Herr So-und-so braucht jetzt bitte eine Lesebrille, tragen Sie die bitte ein, dann dauert das in der Regel nicht mehr als 48 Stunden. Das heißt, du gehst raus, ich habe alles andere abgeschlossen. Die Untersuchung ist tipptopp, ja, es ist alles fein, ich kann sagen, mein Kumpel Andreas hier, der ist tauglich, das geht alles. Der braucht jetzt nur eine Lesebrille, weil er jetzt endlich so alt ist wie ich. Ja. Und
ja. Hey, ich komme heute aus dem Nachtdienst, guck mal, wie ich aussehe.
Also das ist dann so, dann schreibe ich da hin und dann schicke ich dich nach Hause und sage, wir haben das alles abgeschlossen, wir haben alles bereits unterschrieben. Und in dem Moment, wo ich die Freigabe gegeben bekomme vom LBA, trage ich dir das VNL ein, Visual Near Limitation, druck das Medical aus und schicke es dir zu. Also man kann das, wir handhaben das pragmatisch und das dauert in der Regel 48 Stunden. Wir sehen auch immer zu, dass wir unsere Piloten innerhalb des 45-Tages-Zeitraums bestellen. Kleiner Tipp an der Stelle, jeder Pilot darf 45 Tage vor Ablauf seines Medicals in die Tauglichkeitsuntersuchung gehen und bekommt wieder dasselbe Ablaufdatum. So, dass man sagt, so, wenn sowas jetzt auftaucht, frage ich Andreas, wie lange gilt denn dein Medical noch? Bis zum 5. Februar. Bis zum 5. Februar. Kriegen wir hin, kein Problem. Kannst heimgehen, ich schicke dir das zu, nimm dein altes mit. Wichtig, wenn du das neue kriegst, das alte bitte vernichten, denn du hättest sonst zwei gültige nebeneinander, auch wenn es nur kurz ist.
Ja? Dürfte ich dann aber noch weiter fliegen?
Selbstverständlich.
Ich habe gedacht, dass in dem Moment, wo du sagst, zack, jetzt brauchst du Brille, das muss erst eingetragen werden, ist das alte eh
passiert. Habe ich selbstverständlich gesagt? Warte mal kurz. Also grundsätzlich ist es so, wenn es eine gravierende Pathologie gibt, ja, die mich dazu bringt zu sagen, das geht nicht, dann würde ich das Medical einbehalten, würde sagen, du kannst so lange nicht fliegen, bis das geklärt ist. Ja. Aber an dieser Stelle sage ich, ich stelle dir dein neues Medical aus und schicke es dir zu. Wäre die Kurzsichtigkeit oder die Weitsichtigkeit, es ist ja so, du brauchst ja schon eine Lesebrille, ja, obwohl du die, also es kann ja sein, dass du schon eine Lesebrille benötigst, obwohl deine Visuswerte noch ausreichend sind für eine Tauglichkeit. Ja? Aber es ändert sich die Brillenformel, weil du wirst eine Lesebrille brauchen und deswegen muss ich sie eintragen.
Okay,
verstehe. Das heißt, de facto kann ich sagen, naja, die Visuswerte haben sich etwas verändert. Sie sind aber nicht so schlecht, dass du damit nicht mehr tauglich bist. Aber für ein neues Medical möchte ich die Lesebrille drin haben.
Ja.
Es ist ein Gentleman Agreement. Okay. Sollte ein Untauglichkeitsgrund auftauchen, geht das natürlich so nicht.
Ja, okay. Wow.
A lot to do, a lot of work.
Absolut. Du, eine Frage habe ich noch. Ich frage für einen Freund. Nein, ich habe natürlich immer noch eine Schilddrüsenproblematik, die medikamentös eingestellt ist. Das läuft alles gut. In der Zeit, wo es eingestellt wurde und meine Werte außerhalb der Limits waren, war ich natürlich gegroundet.
Die Frage ist nur, das ist beim Hausarzt festgestellt worden. Ich war jetzt so nett und habe meinen Fliegerarzt angerufen, habe ihm das mitgeteilt, dass ich ja dann offensichtlich jetzt erstmal nicht fliegen darf. Wie ist denn das, wenn ich jetzt draußen bin, Geld verdiene und weiß, wenn ich das jetzt nicht erzähle, darf ich weiterfliegen und Geld verdienen. Wenn ich das erzähle, ist das erstmal vorbei. Inwiefern mache ich mich da in Anführungsstrichen strafbar?
Also du findest auf deinem Medical, auf der Rückseite, in case of, wann muss ich den Fliegerarzt informieren? Hier treffen sozialmedizinische Problematik und Flugtauglichkeit aufeinander. Das ist insbesondere an der Stelle so, wo es in eine Verweisung geht. Ja? Weil, was habe ich vorhin erzählt? Also der Proband muss gesund sein. Dann kann ich ihn untersuchen und dann kann ich eine Verweisung starten. Wenn der Proband aber gesund ist und dann auf sein Medical wartet und kann in der Zeit nicht fliegen, kann er auch nicht arbeiten. Er hat aber keinen Krankheitsgrund mehr. Ja? Das heißt, eigentlich kann ich ihn in der Zeit auch nicht krank schreiben. Ja? Und das ist genau das große Problem, was die Piloten haben. In deinem Fall ist es jetzt so, wenn du sagst, du hast eine Hashimoto-Thyreoiditis, das heißt, du bist in der floriden Phase einer Schilddrüsenentzündung, die zu einer intrinsischen Schilddrüsenüberfunktion führt, da bist du krankgeschrieben. Ja? Da kannst du nicht fliegen und du bist krankgeschrieben. Und bis das Ding eingestellt ist und sich beruhigt hat, lässt man halt diese Krankmeldung laufen. Und in der Zeit bist du ja wirtschaftlich abgesichert. Ja? Aber schwierig ist eben genau der Fall, wenn man sagt, wir leiten jetzt eine Verweisung ein. Denn es ist ja so, die Verweisung, wie gesagt, das ist absurd, kann erst dann passieren. Das ist nicht absurd, das ist klar. Ich kann dich erst dann verweisen, wenn du gesund bist, aber du kannst deswegen noch nicht in deinem Bezugsberuf arbeiten, bist aber nicht mehr krank. Das ist genau dieser Abgrund oder diese Schlucht, in die du reinfallen kannst. Und ich habe da echt Schicksale erlebt an der Stelle. Also Leute, die mich angerufen und sagen, Benni, ich bin pleite jetzt, ich kann nicht mehr. Wir müssen jetzt was tun. Ich warte seit 4 Monaten auf eine Entscheidung von diesen Leuten. Das ist alles da. Das ist alles klar. Ja, das war, in dem Fall war es ein Prostatakrebs bei einem Anfang 50-Jährigen. Der Prostatakrebs war operiert. Der war Restitutio ad integrum. Also der war gesund. Ja, dieser Prostatakrebs war entfernt. Das war alles in Ordnung. Keine Metastasen. Alles war nachgewiesen. PSA-Wert war unauffällig. Der war wieder vollständig gesund. Und das war ganz offensichtlich auch ganz einfach anhand der Unterlagen nachvollziehbar. Und zu der Zeit war das LBA wahrscheinlich gerade ganz fürchterlich unterbesetzt. Und die haben den 5 Monate warten lassen auf eine Entscheidung. Und das ist jetzt ein ATPL-Kapitän gewesen bei einer renommierten Airline mit einem 5-stelligen Gehalt. Und er hat 2 Kinder und eine Frau, die zu Hause ist und ein Haus, was finanziert ist. Und die Airline hat irgendwann gesagt, so, wir zahlen jetzt mal nichts mehr, weil du fliegst nämlich keine Passagiere. Und die Krankenversicherung hat gesagt, also hören Sie mal, Sie sind doch gesund, da können Sie doch in der Airline am Schreibtisch arbeiten. Und da hat die Airline gesagt, wir wollen aber hier keinen Pilot am Schreibtisch sitzen, der macht hier nur Blödsinn. Ja? Mhm. Also das war eine echt schwierige Situation, Tim, ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Das ist ein Thema auch für viele Airlines, weil in vielen Airlines einige Piloten in diesem Loop drin sind. Und das ist auch der Grund für diese ganzen Schreiben, diese AOPA und diese Petition und all diese Geschichten. Ja, es ist schwierig, aber als verantwortungsbewusster Pilot muss ich an dich appellieren, an dich als verantwortungsbewussten Piloten, komme deinen Pflichten nach. Das ist einfach so. Also es ist schwierig und es kann eine enge Situation werden. Loss of License ist da ein Thema, ne? Also die kann da mal überbrücken, diese Loss of License-Versicherungen, diese Lizenzverlustversicherungen, die können da mal überbrücken, da muss man drauf achten, dass man das hat. Ich habe auch schon mit Krankenversicherungen telefoniert und denen ist aus flugmedizinischer Sicht erklärt. Und ich weiß, dass der zuständige Hausarzt damals gesagt hat, ich kann dem Herrn keine Krankmeldung mehr ausstellen, der ist nicht mehr krank. Und dann habe ich die Krankenversicherung angerufen, habe gesagt, und ich bin der Fliegerarzt und ich sage Ihnen, der ist arbeitsunfähig in seinem Bezugsberuf aufgrund der Krankheit. Mhm. Ja? Das ist ja nun mal so. Ja? Mhm. Damit konnte ich für den eine Brücke bauen und er hat weiter Geld bekommen. Aber dann ist man abhängig von der Kulanz der Krankenversicherung. Das ist so.
Krass, ja.
Also es ist einfach, das ist das, was ich sage. Ein Fliegerarzt ist nur so gut wie seine Erfahrung. Ja? Du brauchst unglaublich viel Erfahrung. Es gibt immer, jeder Fall ist ein absolut maßgeschneidertes Designerhemd. Der muss auf dich passen wie deine eigene Haut. Jeder Fall ist so. Und es ist immer wieder Arbeit und immer wieder Herausforderung. Es macht immer wieder Spaß.
Wow. Das ist ein tolles Wort, Benjamin. Weil man muss ja auch mal sagen, es bist ja nicht nur du in deiner Praxis, es sind ja auch diese ganz vielen fleißigen Bienchen, die immer um dich drumherum sind.
ohne die
Sabrinas
Hangar los wäre, ohne die ich keine Flügel hätte.
Ja, ja, also es ist ein ganzes Team, was du da hast. Und ja, Tim, hast du noch eine Frage?
Nee, ich fand, das war auch eben ein sehr schönes Schlusswort. Und ja, ich glaube, wir haben alle sehr viel gelernt in der Stunde.
Ich fand es super interessant. Vielen Dank, Benjamin. Ja, ich habe ja leider noch in Anführungsstrichen 5 Monate, bis ich wieder bei dir bin. Aber ich freue mich auf jeden Fall
drauf. Ich freue mich immer, euch zu sehen. Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Wie gesagt, Flugmedizin ist ein riesiges Thema. Medizin, ihr habt gesehen, ich kann da auch ein bisschen Faszination mitbringen. Ich kann auch ins Babbeln geraten. Ich hoffe, es war nicht zu überfällig. Ich werde dann auch immer schnell in meiner Verbalität, aber es ist einfach
alles gut.
Ihr merkt, ich brenne noch für das Thema und ich biete auch immer an, wenn Fragen sind, wenn Probleme sind, zunächst mal wendet euch an den Fliegerarzt, dem ihr vertraut, redet mit dem und wenn Fragen sind, wenn ich frage mal für einen Freund, ob Viagra flugtauglich macht, ist kein Problem, fragt mich, ja. Ich hänge mich ungern in laufende Prozesse rein. Ich finde, wenn ein Kollege einen Prozess in Arbeit gesetzt hat, dann ist das seine Sache und ich habe da nicht drin rumzuvorwerken. Aber Fragen kann man immer. Das finde ich in Ordnung und ich stehe da auch immer gerne zur Verfügung. Und ich freue mich, euch irgendwie bald in der Praxis wiederzusehen.
Ja, also vielen Dank dir dafür, Dr. Benjamin Schaum von der Fliegerarztpraxis in Gelnhausen. Ich freue mich auf den nächsten Besuch bei dir. Mit Sabrina bin ich ja eh ständig in Kontakt. Tim, auch dir vielen Dank für deine Zeit heute.
Ja, euch Sabrina, beiden vielen Dank.
Sabrina bist du ständig in Kontakt. Ja. Also ich muss an der Stelle nochmal sagen, es sind Sabrina, Alina, Nadine, Victoria und es ist auch meine Frau, die mich jetzt als Praxismanagerin unterstützt und diese Damen um mich herum sind wirklich sind die Basis für eine hervorragende Arbeit und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Sabrina ist natürlich in der Flugmedizin, das muss ich jetzt nochmal mit einwerfen, ganz kurz vor Schluss, die ältest erfahrene und auch das Gesicht neben mir, das Gesicht in der Fliegerarztpraxis. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Jetzt höre ich aber auf zu
dir. Sabrina, dein Chef hat gesagt, du bist alt. Okay, alles klar.
Nein, du bist älter. Das bin ich auch.
Okay, dann macht's gut. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Passt auf euch auf. Und Benjamin, wir sehen uns ja bald wieder. Tim, wir sicherlich irgendwie auch.
Macht's gut.
Vielen Dank.
Bis dann.
Schönen Abend. Ciao.
Tschüss. Tschüss.